Und damit herzlich willkommen zur 150. Folge Trash Talk Patriots. Heute ein kleines Jubiläum, aber wir werden heute nicht groß feiern. Wir arbeiten uns von Spiel zu Spiel. Und als nächstes Spiel steht am Sonntag um 19 Uhr das Auswärtsspiel in New York auf dem Programm bei den Giants. Und darüber wollen wir heute reden. Und ja, mit mir heute zu Gange ist der Justin. Justin, grüße dich.
Hi Nickels, schön wieder mit dir aufnehmen zu können.
Ja, die zwei Quatschköpfe sind wieder vereint aus den letzten Wochen. Ja, wollen wir das Kind beim Namen direkt nennen?
Ja, gerne. Ich will, dass dir den Vortritt.
Ja, wir bereiten uns heute vor auf den Toilet Bowl. Und es ist wirklich, also wir wollen nichts absichtlich schlecht reden oder so, aber wir werden heute auch auf ein paar Statistiken kommen und auf ein paar Matchups und auf die bisherige Saison. Und ja, da zeichnet sich leider dann doch ein klares Bild ab. Aber ich sage auch, und ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, Justin, das Spiel am Sonntag gegen die Giants wird wahrscheinlich das Spiel sein mit der höchsten Siegwahrscheinlichkeit.
Ja, da stimme ich dir zu. Ja, bis auf die Jets, das Spiel gegen die Jets würde ich jetzt auch sagen, obwohl die Jets haben ja auch eine starke Defense. Jetzt so nach dem Spiel gegen die Jets würde ich sagen, das ist das Spiel mit der höchsten Gewinnwahrscheinlichkeit, weil.
Ja. Aber vielleicht auch wieder Rodgers. Das ist das letzte Saisonspiel.
Stimmt. Wir sehen ja noch einmal gegen Rodgers. Ja. Dann vielleicht. Kommt drauf an, ob die Jets ja dann noch im Playoff-Rennen sind. Aber
wobei
ja.
Ich glaube, der will trotzdem. Der will.
Das kann ich mir vorstellen.
Vielleicht auch Chargers, da weiß man auch nie, was dabei rumkommt.
Stimmt.
Chargers haben aber gut. Aber gut, wir kommen heute auf die Giants zu sprechen und nicht auf die anderen. Wo fangen wir an? Wollen wir mal gucken, was die Giants quasi in der Offseason gemacht haben?
Genau. Ich würde sagen, erstmal reden wir über das Größte, was bei den Giants in der Offseason passiert ist. Die Giants kommen aus einer sehr, sehr guten Saison. Haben Playoffs gespielt mit Rookie-Headcoach Brian Daboll. Das war natürlich sehr, sehr beeindruckend. Und dann stand ja in der Offseason erstmal zu Buche, ja, wen behalten wir mit Daniel? Behalten sie Daniel Jones oder behalten sie nicht? Sie haben ihn dann behalten. Hat natürlich auch ein nettes Sümmchen bekommen. Netter Vertrag, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob ich ihm das gegeben hätte, aber ja, damit war erstmal klar, ja, Daniel Jones bleibt wohl erstmal der Quarterback der Giants. Wie stehst du zu ihm? Was ist deine Meinung?
Ganz, ganz schwierig. Als er gedraftet wurde, da haben ja alle schon, auch inklusive der Giants-Fans, gesagt, was macht ihr da für einen Schrott? Er hat schwach angefangen, hat stark nachgelassen und wurde dann letztes Jahr echt gut tatsächlich. Ich hätte ihm auf keinen Fall, ich will jetzt keine falschen Zahlen nennen, aber ich glaube, es war so um die 40 Millionen herum pro Jahr. Das hätte ich ihm auf keinen Fall bezahlt. Niemals. Bei mir hätte er wahrscheinlich so einen Vertrag bekommen wie Geno Smith ungefähr. Das wäre auch so das Leistungsniveau, was ihm da mehr entsprechen würde. Aber klar, dein Franchise-QB, wenn du ihn so siehst, also für mich ist es kein Franchise-QB, aber für die Giants offiziell scheinbar schon, dann musst du ihn natürlich bezahlen und teilweise auch ein bisschen überbezahlen. Wobei ich nicht glaube, dass er einen sonderlich großen Markt irgendwo in der Liga gehabt hätte. Aber es ist, wie es ist. Wie gesagt, für mich überbezahlt. Da haben sich alle ein bisschen blenden lassen von der letzten Saison, von der Leistung von Mac Jones, genau, von Daniel Jones auch. Und aber du hast richtig gesagt, letzte Saison war echt gut. Brian Daboll wurde ja auch Coach of the Year, so viel ich weiß.
Genau.
Und die kommen auf jeden Fall aus einem sehr, sehr guten Jahr, sind hoch geflogen, aber leider mittlerweile auch tief gefallen.
Ja, das stimmt. Die Giants konnten gar nicht auf diese letzte Saison aufbauen. Daniel Jones konnte, natürlich hat er ja auch jetzt viele Verletzungen gehabt, ist ja auch weiterhin raus. Ist ja auch, ist er out for season? Nee.
Sieht so aus. Also ist sehr so unwahrscheinlich, aus, dass er nochmal spielt, ja.
Und deswegen, ist natürlich schade für die Giants, weil natürlich die Euphorie wahrscheinlich groß war, vor allem, weil man halt Daniel Jones ja auch relativ gut eingesetzt hat und seine Athletik ja auch endlich mal genutzt hatte, wie man es vorher ja auch nicht getan hatte. Aber ja, wie du gesagt hast, man ist mittlerweile tief gefallen. Dann, ich denke, über den zweiten Spieler, den wir auf jeden Fall reden müssen, den sie weiterhin an sich gebunden haben, zumindest mal fürs nächste diese Saison, für diese Saison, Saquon Barkley. Der hat ja, wie Adrian Franke gesagt hat, diesen Franchise-Tag Plus unterzeichnet. Das ist ein bisschen mehr als der Franchise-Tag. Ich denke, das war auch eine gute Entscheidung, ihn zu halten, weil ich meine, Saquon Barkley, wenn er fit ist, letztes Jahr war er fit, kann er schon echt gute Zahlen auflegen, ist immer auch ein sehr dynamischer Back, deswegen war es in der Hinsicht die richtige Entscheidung. Diese Saison aber ja auch schon mehrere Spiele raus gewesen, bisher 650 Yards erlaufen und einen Touchdown, das ist natürlich nicht so viel, dagegen stehen halt noch 4 Receiving Touchdowns, aber natürlich nicht die Saison, die du erwartet hattest zuerst von Saquon. Wie stehst du zu der Verpflichtung?
Zu der Verlängerung von Saquon. Ja, ich hätte ihn auf jeden Fall auch gehalten. Problem bei ihm ist natürlich wirklich die Verletzungsanfälligkeit. Letztes Jahr war er komplett da, hat die Saison nahezu komplett gespielt. Und ja, dadurch hat man natürlich auch den Erfolg bei den Giants gesehen. Man hat auch gesehen, wie gut er Daniel Jones tut. Aber ja, wenn man sich so die Saisons anguckt, wie viele Spiele er da verpasst hat, dann ist das leider schon ja, ein bisschen bitter. Und ich glaube auch, dass die Giants sich da schwer getan haben, zu sagen, ey, wir geben dir so und so viel Geld. Du bist eigentlich nur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Running Back und bist oft verletzt. Wir können dich gar nicht so hoch bezahlen. Und am Ende haben sie wahrscheinlich einen Kompromiss gefunden. Ich habe die Zahlen auch nochmal offen. Barkley hatte eine richtig gute Rookie-Saison mit 16 Spielen tatsächlich, ist da auch über 1300 Yards gelaufen und dann brach das so ein bisschen ein. Dann kamen 13 Spiele nur noch, dann kamen 2 Spiele und ein Kreuzbandriss, soviel ich weiß. Dann kamen wieder 13 Spiele und dann wieder 16 Spiele. Also es geht immer so gestaffelt runter und dann wieder hoch. Gerade steht er bei 8 Spielen und läuft jetzt auf eine, ja, wahrscheinlich auch so 14, 15 Spiele-Saison hinaus. Also sollte er sich nicht verletzen. Ja, auf jeden Fall solide. Steht auch schon wieder bei 651 Yards. Ich glaube tatsächlich, dass er so bezahlt wird, wie es auch der Markt zulässt. Und von daher glaube ich, dass die Giants offiziell da alles richtig gemacht haben. Also zumindest beim Running Back, beim Quarterback, wie gesagt, für mich überbezahlt. Und ja, im Draft, da komme ich jetzt gleich auch drauf zu sprechen, haben sie sich Deonte Banks geholt aus Maryland, Cornerback in der ersten Runde, haben in der zweiten Runde mit John Michael Schmitz die O-Line gestärkt. Er spielt, glaube ich, Center oder Guard, das weiß ich gerade gar nicht so genau. Und ein Spieler, den ich auch gerne bei uns gesehen hätte, in Runde 3, mit Jalen Hyatt haben sie sich geholt, ein feilschneller Wide Receiver. Und ich glaube, den werden wir am Sonntag auch oft genug sehen.
Ja, Deonte Banks war, glaube ich, witzigerweise war das meine erste Folge bei euch, die Cornerback-Folge zum Draft. Deonte Banks war mein Nummer 3 Corner oder Nummer 4, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Nummer 3, glaube ich, war er, weil 1 und 2 waren Gonzo und Witherspoon. Fand ich ein guter Pick, mochte ihn auf jeden Fall bei Maryland.
Also maximal vielleicht noch Forbes dazwischen,
eventuell. Stimmt, aber ja, genau, Forbes dazwischen, genau, Emmanuel Forbes, der bei Washington ja jetzt ist. Deswegen müsste ich auch nochmal nachgucken, wo er bei mir stand, aber auf jeden Fall ein guter Pick. Und zu Hyatt, ja, ich meine, Hyatt ist pfeilschnell, wie du es gesagt hast. Ich muss im College, wenn ich an ihn denke, immer an dieses eine College-Spiel gegen was, es war gegen Alabama, als Tennessee Alabama da deklassiert hat und dieses, glaube ich, 4, 5 Touchdowns gefangen hat und einfach immer Go-Route, Go-Route, Go-Route und jedes Mal wieder den Ball gefangen hat. Das war super krass. Und er stand bei mir auch auf der Liste. Das wäre vielleicht so ein Gadget-Spieler gewesen, den wir hätten gebrauchen können. Das, was Tyquan Thornton ja mal als angedacht war, so ein schneller Speedster. Leider ist es Thornton ja bisher nicht geworden. Aber ich meine, den besten Spieler im Team haben sie ja nicht im Draft geholt, sondern später als undrafted Free Agent. Also das ist ja einfach atemberaubend. Das italienische Phänomen, Tommy DeVito. Ich meine, letztes Spiel 3 Touchdowns geworfen. Wie stehst du denn zum Italian Phänomen?
Il Fenomeno? ja, ich wusste gar nicht, dass es den gibt, bis vor 3 Wochen. Deswegen tue ich mir das sehr schwer, mir ein Bild draus zu machen. Ja, also das, was ich letzte Woche gesehen habe, war gut. Aber das, was Tommy DeVito in Woche 8 gegen die Jets zum Beispiel gemacht hat, als er reinkam für Daniel Jones, das war schon atemberaubend schlecht auf jeden Fall. Da kam er rein, hat 2 von 7 Pässen angebracht für minus 1 Yard. Und am Ende haben die Giants in Overtime gegen die Jets ganz knapp verloren, weil Graham Gano, der Kicker, 2 Field Goals verschossen hat. Ja, das war schon richtig schlecht. Das war wirklich gar nicht gut. Ja. Ich sehe gerade übrigens, es war nicht Daniel Jones, es war Tyrod Taylor. Aber das ist ja jetzt auch egal, der dann verletzt raus musste. Ja, ich glaube tatsächlich, dass Tommy DeVito mittlerweile das System so ein bisschen verinnerlicht hat und besser spielen wird als gegen die Jets.
Ja, man sieht ja, er ist ja gegen die Jets reingekommen später, als Taylor raus muss. Das ist ja 2 für 7 für minus 1 Yard. Er hatte zwar einen Rushing-Touchdown, das muss man sagen. Und hat sich ja dann eigentlich so exponentiell ja auch ein bisschen gesteigert. Er hat erst gegen die Raiders gespielt. Dort war ja auch erst noch Daniel Jones drin. Dann kam DeVito rein. Dort hat er dann 15 von 20 Bällen angebracht für einen Touchdown und 2 Ins. Fast das gleiche Spiel war dann ja auch gegen die Cowboys, hat er 2 Touchdowns und 1 Int aber geworfen und gerade mal 50% angebracht. Und dann, klar, das sticht natürlich das Spiel gegen die Commanders dann hervor, weil er hat fast 70% seiner Pässe angebracht, 3 Touchdowns, natürlich beeindruckend. Ich meine, undrafted Free Agent aus Illinois. Ich muss sagen, ich glaube, eines meiner ersten College-Spiele, witzigerweise, habe ich damals sogar Tommy DeVito gesehen. Da hat er aber vorher noch bei Syracuse gespielt, war dort 4 Jahre, hat eigentlich jetzt nicht die beeindruckendsten Karrierestatistiken, hat in 5 Jahren am College nur 6.516 Yards geworfen, 43 Touchdowns und 16 Interceptions. Dazu kommen noch 10 Rushing-Touchdowns über die Jahre verteilt, aber auch nur 253 Rushing Yards in 5 Saisons am College. Das ist natürlich nicht die beeindruckendsten Zahlen, die er da am College gebracht hat. Deswegen ist er ja auch wahrscheinlich einfach aus der Quarterback-Diskussion für den Draft rausgefallen und dann als undrafted Free Agent zu den Giants gekommen. Aber ja, das ist halt die NFL. Jetzt startet einfach halt Tommy DeVito, der nie vorher groß beeindruckt hat am College, einfach für die Giants, hat schon sein erstes Saisonspiel gewonnen und damit fast so viele wie Mac Jones diese Saison. Und Entschuldigung, das war nicht so gemeint, das habe ich gegen Mac gemeint, aber einfach als Vergleich.
Während jemand mit gesegnetem Talent wie Trey Lance zum Beispiel bei den Cowboys auf der Bank sitzt und gar nichts reißt in der Liga.
Vollkommen richtig. Da siehst du halt immer, wie die NFL, wie das halt verläuft. Ich meine, das ist schon krass. Wir sehen dieses Jahr einen Bryce Young, der first overall gegangen ist, der viele, viele Probleme hat. Und dann auf der anderen Seite siehst du jetzt halt, wie ein Tommy DeVito auf einmal so ein Spiel raushaut und glaube ich, jetzt fast so viele Passing-Touchdowns gefühlt hat wie Bryce Young in der Saison. Also das stimmt jetzt nicht, aber es ist so, er hat gut gespielt, also das war beeindruckend, was er da gemacht hat, für einen undrafted Free Agent, also deswegen unterschätzen würde ich ihn halt nicht, weil wenn er, sagen wir so, die Zeit hat und locker seine Screen Passes und seine Safety Routes nehmen kann, kann er halt schon gefährlich sein und er ist halt auch nicht unbeweglich, also er hat eine gewisse Mobilität, die er mitbringt, das könnte spannend werden, finde ich.
Ja, definitiv. Wir haben ja immer so ein bisschen Schwierigkeiten gegen Quarterbacks, die auch ein bisschen laufen können. Wenn er überhaupt laufen muss, ich meine, die haben Saquon Barkley.
Stimmt.
Der wird schon den Bärenanteil da, glaube ich, bekommen. Ja, wer startet bei uns, ist die Frage. Wir haben zur Auswahl Mac Jones, Bailey Zappi, Malik Cunningham, das wäre übrigens dann ein Spiel zweier Undrafted Free Agents. Oder ist es doch Will Greer? Das ist die Frage. Und ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, Mac Jones wird es sehr wahrscheinlich nicht, aber wir halten uns trotzdem ein Hintertürchen offen.
Ja, kurzer Einschub noch kurz. Bryce Young hat 9 Passing-Touchdowns, aber hat genauso viele 3 Passing-Touchdown-Games wie Danny DeVito, nämlich eins. Ja, Quarterback.
Und Mac Jones hat 10 Touchdowns.
Ja, Mac Jones hat 10 Touchdowns. Das ist natürlich jetzt die Frage. Ich meine, wir haben letzte Woche ja schon allgemein über die Quarterback-Situation einmal geredet. Du hast gerade schön unseren Quarterback-Room aufgezählt. Heute kam Mac Jones ja vor die Presse, hat dann gesagt, er hofft, dass er mal starten wird. Gleichzeitig wurde Will Greer aber auch interviewt, dass er, wenn er die Chance bekommt, er da rausgehen wird, ein Spiel liefern wird und gewinnen wird. Und dann, das hattest du mir heute Mittag geschickt, gibt es Gerüchte, dass der Locker Room sich natürlich Malik Cunningham wünschen würde. Ja, ich denke mal, also ich finde, eins können wir auf jeden Fall mal ausschließen, Seppi würde ich nicht starten lassen, weil wir haben viel von Seppi gesehen. Er ist, denke ich, jetzt nicht die Antwort darauf. Mac Jones haben wir auch schon viel gesehen. Ich denke, könnte mir schon noch vorstellen, dass er vielleicht spielt. Aber ich würde mir ehrlich am liebsten jetzt erstmal Will Greer wünschen. Will Greer ist jetzt schon ein paar Jahre in der NFL, war bei den Panthers, war bei den Cowboys, hat ja dieses krasse Preseason-Spiel da auch gehabt, so ein bisschen Hype generiert. Aber ich denke, das wäre mal eine Alternative, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Ich denke nicht, dass Malik Cunningham aktiviert wird für das Spiel. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil er ja auch die meiste Zeit ja auch einfach als im Practice Squad und so auch als Receiver ja einfach verbringt. Und dann dies jetzt, klar, wir hatten eine Bye Week eine Woche vorher auf QB einstellen. Ich denke, da wäre aber schon irgendwie mal so ein bisschen was durchgesickert, wenn er mehr Snaps sehen würde im Training. Deswegen, ich denke persönlich, und ich hoffe es, dass es eigentlich Will Greer wird, weil dann wäre es mal was Neues, mal was anderes. Mal gucken, was der Junge kann.
Tatsächlich muss ich sagen, hatte ich bis heute so das Gefühl, es wird Bailey Zappi. Einfach diese Next Man Up Mentality. Er hatte jetzt natürlich nur einen Drive beim Deutschlandspiel gegen die Colts. Aber er wäre dann logischerweise der Nächste, der nach Mac Jones startet. Tatsächlich bin ich aber von dem Gedanken abgerückt und ich glaube auch, dass Will Greer der Nächste sein wird. Und ich glaube auch, dass der am Sonntag starten wird dann gegen die Giants. Er wird bestimmt auch noch ein paar Infos haben aus Zeiten von Dallas über die Giants. Ich glaube, da ist er auch ganz gut instruiert. Bill Belichick mag das ja eigentlich, wenn er Spieler hat, die andere Teams kennen. Beim Quarterback vielleicht sogar noch umso wichtiger. Ja, Malik Cunningham schließe ich auch aus, glaube ich nicht. Auch wenn dieses Gerücht von dem Reporter stimmt, dass der Locker Room gerne Malik hätte, was natürlich auch mega schlecht für Mac Jones ist. Also wenn der Locker Room sagt, wir hätten gerne Malik Cunningham, obwohl Mac Jones dein Nummer 1 ist, dann heißt das auch schon sehr, sehr viel. Deswegen würde ich auch Mac Jones ausschließen. Ja, dann sind wir, wie gesagt, runter auf Greer oder Zappi und ich glaube, dass Zappi sich da mit seinem Fake-Spike-Pick in Deutschland, in Frankfurt gegen die Colts so ein bisschen selbst ausgeworfen hat. Deswegen, ich gehe auch mit Will Greer und glaube auch, dass er wirklich auch Selbstvertrauen hat. Wenn man ihn so hört, dann wirkt er auf jeden Fall so und er soll auch scheinbar damals schon Bill Belichick gesagt haben, pick me. Also ich glaube, der hat richtig Lust und ja, die Frage ist, falls er spielt, ist er übermotiviert oder ist es halt das richtige Ausmaß an Motivation?
Ah, ich muss ja sagen, Ich erinnere mich noch an seinen Draft. Ich mochte ihn auch extrem am College. Ich meine, er ist eine West Virginia-Legende. Geiles College. Und hat da auch ein paar echt sehr, sehr geile Spiele gehabt. Und ist ja dann damals zu den Panthers in Runde 3, 4 oder so ist er gegangen. Ja, wäre natürlich damals eine, gut, damals haben wir uns über sowas noch keine Gedanken gemacht, als Rick Greer gedraftet wurde. Aber ja, ich meine, vielleicht jetzt über Umwege dann doch zu den Patriots gekommen. Ich muss sagen, ich fand es ganz spannend, als wir ihn verpflichtet haben. Vielleicht, wenn er startet, vielleicht ist es ja sein Breakout-Game auch hier in der NFL. Das wäre natürlich ein guter Zeitpunkt. Und würde natürlich auch noch mal so, jetzt so kurz vor Saisonende, noch mal so ein paar neue Storylines, finde ich, aufrufen, was ich extrem spannend fände, dann, wenn Rick Greer auf einmal super spielen würde. Wie gehen wir dann die Offseason an? Wie sieht's dann aus? Vielleicht dann im Draft sieht's dann auch anders aus. Also da kommen vielleicht ein paar coole Sachen auf uns zu. Hoffen wir erstmal, dass er überhaupt starten darf.
Genau, so sieht's aus. Kurz zu Will Greer auch nochmal. Er war 2018 im All Big 12 Second Team. Das heißt, er war der mindestens drittbeste Quarterback der Big 10 und die Big 12 natürlich. Und die Big 12 ist jetzt auch keine Nasenbohrer-Division im College. Also da hat er auf jeden Fall schon Eindruck hinterlassen. Mit ihm in diesem Team war übrigens Kyler Murray. Mit dem hatten wir es letzte Woche. Von daher ist das schon eine elitäre Gesellschaft, sage ich mal, zumindest auf College-Niveau. Auch dabei waren David Montgomery, der jetzt bei den nicht mehr Lions, sondern bei den Bears ist. Creed Humphrey, einer der besten Center mittlerweile bei den Chiefs und. Da könnte ich noch weitermachen mit ein paar Namen. Marquise Brown zum Beispiel. Übrigens aber auch Jalen Reagor, der bei uns Wide Receiver ist. Und ja, das nehme ich einfach mal als Übergang, würde ich sagen. Und dann können wir mal so ein bisschen in die Key Matchups beziehungsweise so in die Vergleiche gehen der beiden Teams. Und ich würde einfach mal sagen, wie macht das von Position zu Position und bleiben dann doch nochmal bei Quarterback. Und wir vergleichen Tommy DeVito mit, nehmen wir Will Greer?
Ja, ich würde sagen, nehmen wir Will Greer.
Wem gibst du deinen Punkt?
Ja, da muss ich natürlich auch einfach sagen, dass ich dann Will Greer den Punkt geben würde. Klar, Will Greer hat jetzt noch nicht die Starting-Erfahrung, genauso wie Tommy DeVito auch nicht. Ich meine, ich glaube, Will Greer hat ein paar Spiele bei den Panthers gestartet und hat dann ja auch dieses krasse Preseason-Spiel gehabt bei den Cowboys, wo klar war, dass er nicht mehr Teil des Teams sein wird später, weil sie ja Trey Lance verpflichtet haben. Deswegen muss ich halt da einfach von der College, von den College-Statistiken, von dem, was ich vom College gesehen habe, von beiden ausgehen. Deswegen würde mein Pick da zu Will Greer gehen.
Ja, ich glaube einfach, dass mit dem ganzen Drumherum, mit O-Line und Wide Receiver und Pipapo, klar, auf beiden Seiten eher schlecht, aber ich glaube, dass ich den Punkt doch tatsächlich Tommy DeVito geben würde. Das ist ein Satz, den ich mir vor 6 Wochen niemals erdacht hätte.
Gut, vor 6 Wochen kanntest du Tommy ja noch nicht mal.
Nein, ich wusste nicht mal, dass er geboren wurde. ich glaube tatsächlich, dass Tommy DeVito einfach so ein paar Prozentpunkte mehr hat. Er weiß, dass er schon Starter ist. Er hat das Team jetzt schon seit 3-4 Wochen. Glaube, dass er da ein bisschen ja, den Vorteil hat gegenüber Will Greer oder wer es am Ende auch immer wird. Also wenn es Mac Jones ist oder wird, glaube ich, dass Mac Jones vorne wäre tatsächlich, weil er einfach schon länger dabei ist und so ein bisschen mehr eingespielt ist. Aber gut, ist ja auch egal. Im Endeffekt ist es ein Teamsport und es kommt auf andere Units auch drauf an. Und da würde ich sagen, Running Backs, ja, unentschieden, oder? So ein bisschen.
Ja, also da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also ich mag Ramondre, ich mag auch Elliott. Und von der Produktivität sind beide, glaube ich, auch beide Units auch ähnlich, würde ich jetzt sagen. Aber ich würde jetzt einfach von der individuellen Qualität und vor allem, sagen wir mal, dieser Big Play Qualität, würde ich eher Saquon den Punkt in dem Matchup geben, weil ich sehe Saquon eher einen First, also eher einen Red Zone Run haben als Elliott dann und Ramondre nochmal. Wie sieht es bei dir aus?
Absolut fair. Finde ich auch gar nicht verwerflich. Würde ich sogar unterschreiben, auch wenn ich dann doch so ein bisschen Richtung unentschieden tendieren würde, weil bei mir sind zwei gute Running Backs dann doch ebenbürtig mit einem sehr guten. Von daher bin ich dabei unentschieden.
Auf jeden Fall fair.
Dafür würde ich bei den Titans uns auf jeden Fall den Punkt geben. Also ich meine, ein Mike Gesicki hat jetzt noch nicht so viel zeigen können. Ein Hunter Henry ist, wie ich es letzte Woche schon gesagt habe, sehr limitiert, auch durch das ganze Offensive Play. Dafür haben wir den Pharao. Und ich glaube einfach, dass unser Tight End Room deutlich besser ist sogar als der von den Giants, was daran liegt, dass Darren Waller verletzt ist und sie nur Daniel Bellinger haben. Und das ist für mich ein ganz klarer Punkt für uns.
Ja, da gehe ich vollkommen mit. Darren Waller ist verletzt, also ist geht der Pick auf jeden Fall auch zu den Patriots von meiner Seite aus, weil er ist, wie du sagst, Hunter Henry ist, glaube ich, auch viel limitiert dadurch, durch unser Play-Calling. Aber Gesicki auch noch nicht so viel gezeigt. Aber ich bin da genau bei dir, weil Darren Waller nicht dabei ist, haben wir den Vorteil da auf der Tight-End-Position.
Und neben den Tight-Ends steht die O-Line. Und da muss ich sagen, ganz klassisches Unentschieden. Also es haben sich beide O-Lines nicht mit Ruhm bekleckert bis jetzt. Bei uns wechselt die O-Line gefühlt von Spiel zu Spiel. Es ist nichts wirklich eingespielt. Dafür hat sich bei den Giants jetzt zusätzlich noch Andrew Thomas verletzt. Ich glaube, dass da beide Löcher haben werden, worunter auch das Run-Game zum Beispiel leidet und wo auch die beiden Quarterbacks dann Probleme bekommen.
Ja, das kann ich auch nichts anderes sagen. Ich meine, unsere O-Line hat sich mit Ruhm bekleckert, die von den Giants hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Giants natürlich auch mit Verletzten, wir dieses Jahr auch immer mit verschiedensten Konstellationen ja aufgetreten, ja auch keine Konstanz drin gehabt. Das würde ich sagen, da hat jetzt keine Unit den größeren Vorteil. Ich gehe aber, sagen wir mal so, in der Hinsicht würde ich die Giants O-Line ein bisschen besser bewerten, weil ich glaube, dass, da kommen wir gleich noch dazu zum Pass Rush, dass die Giants im Endeffekt vielleicht den besseren Pass Rush aufs Feld bringen als wir. Aber da reden wir gleich genauer drüber. Würde ich sagen, gehen wir als nächstes zu den Receivern, oder?
Ich habe noch eine Anmerkung. Dem Giants Injury Report stehen John Michael Schmitz, Center, Andrew Thomas, Tackle, Tyree Phillips, Tackle, dann haben wir noch Evan Neal, auch Tackle. Und allein schon Evan Neal und Andrew Thomas wären schon eine riesige Schwächung. Und ich glaube, Thomas ist so gut wie raus auch. Er ist Limited Practice. Okay, dann wird er wahrscheinlich doch spielen. Die Verletzung sah im Video auf jeden Fall schlimm aus. Aber wahrscheinlich war es doch nicht so schlimm. Am Ende würde ich mich da wahrscheinlich erst entscheiden, wenn ich sehe, wie die Lions am Spieltag sind. Aber ich kann auch verstehen, wenn du sagst, die Giants-Line wird ein bisschen besser sein, den Punkt bekommen, weil einfach der Pass-Rush der Giants auch besser ist als der Patriots. Das heißt, schlechterer Pass-Rush der Patriots heißt bessere O-Line der, oder die O-Line sieht besser zumindest aus der Giants. Absolut nachvollziehbar. Und du hast es gerade angesprochen, Wide Receiver. Ich habe eine klare Meinung, aber ich würde erstmal gerne deine hören.
Ah, das hast du schlau gemacht. Erstmal die Sache rüber auf mich abwälzen. Du, ich würde sagen, selbst auch bei den Giants ist das Kind in den Brunnen gefallen. Mit Slayton haben sie zwar einen soliden Receiver, hat jetzt 400 Yards, aber einen Touchdown. gut, sagen wir mal so, die Quarterbacks haben sich bisher auch alle, außer Tommy DeVito natürlich, nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, gut, der zweite Leading Receiver ist Darren Waller, der jetzt erstmal verletzt ist. Dann gibt's noch Robinson. Hyatt hat 200 Yards bisher gefangen. Also, wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden müsste, ist jetzt, es ist schwer. Es sind beide echt, beide Units bei uns und bei denen sind beide echt nicht gut. Aber ich glaube, dass ich dann, ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube halt, weil wir noch Hunter Henry haben im Receiving Core, erzählt er jetzt den Receiver, würde ich dann uns im Endeffekt den Punkt geben, weil, sagen wir mal so, Devontae Parker, Pop Douglas und Juju Smith-Schuster hört sich nochmal besser an als Slayton, Hyatt und Robinson. Oder wie siehst du das?
Ja, Paris Campbell auch noch dabei, Sterling Shepard gibt's noch, aber ich glaube, bei dem Shepard nicht so viel am Sonntag, der ist nicht wirklich gut. Ich habe ja gesagt, ich habe eine klare Meinung und meine klare Meinung ist, dass beide Units schlecht sind. Und dementsprechend fällt es mir da sehr, sehr schwer, irgendjemanden den Punkt zu geben. Und auch da muss ich sagen, kommen wir wieder auf den Pass Rush raus. Ne? Pass Rush, wenn der gut ist, oder wenn der nicht so gut ist, ist die O-Line besser, der Quarterback hat mehr Zeit, die Receiver haben mehr Zeit. Es ist mehr Potenzial, dass der Ball ankommt. Und ich glaube auch, dass wir mit dem Pass Rush in die Defense rübergehen können und festhalten. Ja, Quarterback ziemlich pari, Running Back, den Punkt geben wir den Giants, Tight End geben wir uns, O-Line ein bisschen gleich, eher Giants, Wide Receiver, ja, ich würde auch sagen, ein bisschen gleich, du sagst, wenn, dann ein bisschen Richtung Patriots, ja, am Endeffekt beides gleich.
Ich meine, du hast es am Anfang von der Folge gesagt, ich wollte es auch einmal sagen in der Folge, ich meine, wir reden hier vom sogenannten Toilet Bowl.
Ja, komm, ey, das ist ein sehr guter Cliffhanger, bevor wir zum Pass Rush kommen. Du hast ganz viele Zahlen und du hast nicht nur die Zahlen, du hast auch die Positionen dazu. Und wenn wir schon zweimal Toilet Bowl sagen, dann müssen wir das natürlich auch ein bisschen unterstreichen. Nicht, dass es heißt, wir sind die Hater und wir sind böse Menschen. Ne?
Wie gesagt, alles nicht zu ernst nehmen. Wir meinen das natürlich auch alles ein bisschen spaßig. Deswegen, aber kommen wir mal zu den spaßigen Statistiken des kommenden
Fakten,
Sonntags.
Fakten.
Genau, jetzt sind wir endlich mal bei den harten Fakten angekommen. So, die New England Patriots stehen bei 2-8, die Giants bei 3-8. Wir sind Vierter in der Division. Die sind Vierter in der Division. Wir haben insgesamt 2945 Yards erzielt. Sie haben 2884 Yards erzielt. Unsere Offense ist auf Rang 26 Total Offense. Deren Total Offense auf Rang 32. Unsere Rushing Offense ist auf 27. Deren auf 13. Unsere Passing Offense ist überraschenderweise auf 22. Deren auf 32. Wir machen, das ist meine Lieblingsstatistik, Points per Game. Wir machen 14.1, dort sind wir die 31. Und die Giants machen 13.5, die sind die 32. Dann, wir haben insgesamt 15 Touchdowns gescored, die 16, also stabil hier. Wir haben eine solide Defense mit Nummer 16, die haben die 28. Defense. Rushing Defense ist bei uns ganz gut, da sind wir die 9, die sind die 29. Wir sind die 18. Passing Defense, die sind die 22. Points allowed per game sind wir, haben mit 23.8 sind wir 23. Die Giants haben 25.9, die sind 28. Was haben wir noch Spannendes dann noch? Würde ich sagen, noch Takeaway Giveaway Ratio. Da sind wir bei minus 6 und somit 26. Da sind die Giants schon stabiler. Da sind die bei plus 3 und sind dort 9. Ja, das ist schon so die. Ich meine, wir machen in der Passing Defense lassen mit 228.8 Yards zu, die Giants 236.5. Rushing Defense. Ich bleib immer noch bei der Statistik hängen, Points per Game, das ist der Oberknaller, 31 und 32. Also, Ich weiß nicht, wie du College verfolgst. Es gibt da das College Iowa. Die haben letztens irgendwie bis zum Ende vom Spiel irgendwie 2-0 geführt. Also das ist genau das, was ich hier bei uns sehe. Das wird ein richtig schönes, keine Offense, nur Defense. Das ist richtig wild, würde ich sagen.
Ein Spiel für Panther wahrscheinlich.
Punkt für uns, Punkt für uns, Punkt für uns. Wir haben den besseren Panther, deutlich.
Siehst du, genau. Aber Kicker wahrscheinlich. Oh ja, Kicker. Na? Ich habe ja vorhin gesagt, gegen die Jets hat Graham Gano 2 Stück verschossen, sonst hätten die echt noch gewonnen. Trotz diesem schwachen Spiel. Ja, beide schwach, unentschieden. ja, du hast gerade die Zahlen wunderbar vorgelesen. Wem das jetzt zu viel war, der hört einfach noch mal rein und macht Pause zwischendurch.
Entschuldigung, war ein bisschen schnell.
Nein, nein, überhaupt nicht. Aber es muss ja auch mal dazu gesagt werden. Ne? Also es ist ja, Sachen schlecht zu reden, das ist das eine. Aber man muss halt auch mal sehen oder halt auch hören und lesen, dass es halt auch wirklich schwach ist. Ne? Also ich habe halt auch ein Problem, wenn Fans sagen, ja, aber wir sind die Patriots und wir sind trotzdem gut und ja, wir sind die Patriots, aber wir sind momentan halt wirklich sehr schlecht und das müssen wir uns wirklich eingestehen und ich finde, dass das nicht alle machen. Es ist auch völlig okay, jeder muss selbst wissen, wie er irgendwas wahrnimmt, aber wir sind halt wirklich gerade alles andere als gut und das wissen hoffentlich zumindest auch die, die das wieder richten müssen.
Hoffen wir es, würde ich sagen.
Ja.
Und der wissen will, was wir mit den Patriots vorhätten nächstes Jahr, hört in die Folge von letzter Woche.
Richtig, sehr gut. Sehr, sehr gut. Pass Rush. Matthew Judon ist raus. Schon lange bei uns.
Könntest du die Statistik von letzter Woche bitte noch einmal sagen?
Die Statistik von letzter Woche. Die hat sich natürlich nicht geändert. Außer dass eine Woche noch dazugekommen ist, aber die ist ja für die anderen auch. Matthew Judon führt unsere Sack-Statistik an mit 4-6 und ist seit Woche 4 raus. Ja. War das die du hören wolltest?
Genau, die wollte ich hören.
Ja, sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Und ja, da können wir schon fast schon einen Strich drunter machen unter die Pass-Rush-Vergleiche. Wie gesagt, Matthew Judon ist der beste Sacker bei uns. Und er spielt schon seit 1,5 Monaten nicht mehr. Und die Giants, ich hoffe, du hast die Zahlen noch offen. Sie kreieren auf jeden Fall mehr Turnover, haben ein Differential bei den Turnovern, was im Plus ist. Und sie haben deutlich mehr Sacks, glaube ich auch.
Genau, das Turnover-Ratio war plus 3. Und
also 9 besser als bei uns quasi. Wir haben, glaube ich,
genau, 9 besser als und wir waren bei minus 6, vollkommen richtig. Ja, man kann ja einfach mal ein paar Namen schon nennen. Also Dexter Lawrence zum Beispiel, der Defensive Lineman, der hat 4 Sacks bei den Giants. Aber wer natürlich dort deutlich hervorsticht, ist halt Kayvon Thibodeau, der mit 11-6 die Giants dort anführt. Das ist natürlich, würde ich sagen, der größte Gegenspieler für unsere O-Line. Der kann Druck generieren, der weiß, wie er sich manche Line-Männer zurechtbiegen muss, um an ihnen vorbeizukommen. Ich denke, das wird auch das Matchup sein, dass wir halt irgendwie versuchen müssen, Thibodeau zu limitieren. Aber wir reden ja davon, welche Unit besser ist. Und dort gebe ich dann natürlich den Giants den Punkt, weil Uche konnte bisher nicht diesen Hype, den er ja in der Offseason generiert hatte, bestätigen. Er ist halt eine gute Nummer 2, wenn halt ein Judon da ist, der gedoubleteamt wird. Aber ohne Judon läuft halt auch nicht viel. Deswegen Punkt für die Giants in der Hinsicht.
Was für Uche aber auch schwach oder schlecht ist, weil er ist im Contract Year. Ne? Also er empfiehlt sich gerade nicht so wirklich für einen neuen Vertrag. Obwohl ich auch sagen muss, es wäre schade, wenn wir ihn verlieren, weil ich mag ihn eigentlich.
Ich eigentlich auch.
aber er braucht halt auf der anderen Seite Unterstützung. Er kann nicht selbst diese Big Plays kreieren. Das muss ich ihm jetzt einfach mal unterstellen.
Deswegen habe ich gesagt, ja, so eine gute Nummer zwei. Also er braucht halt jemanden, der, wo der einen vor ihm, wo der Fokus drauf liegt, sodass er halt kreieren kann und damit den Druck auf den Quarterback ausüben kann. Genau. Aber er kann halt als Nummer eins nicht, das, er hat nicht das Niveau, um sozusagen auch Druck zu generieren als eine Nummer eins.
Genau, du hast auch Dexter Lawrence angesprochen, wenn wir mal auf die Position des Nose Tackles oder Defensive Tackle gehen. Da haben wir Barmore, da würde ich sagen, sind wir so, ja, ziemlich in einer Kategorie, wo, aber Lawrence ist einfach viel agiler, kommt mehr zum Quarterback und ja, da glaube ich, dass die Giants da doch ein bisschen besser bestückt sind. Und das, obwohl sie vor ein paar Wochen Leonard Williams weggetradet haben. Also das war ja auch nochmal ein guter Spieler im Pass Rush. Und wir dürfen auch nicht vergessen, auf Linebacker, da kommen wir jetzt dazu, Bobby Okereke. Ja, also das ist ein super Spieler, sehr guter Tackler. Wer Fantasy-Football mit Defense spielt, der sollte auf jeden Fall ihn im Blick haben. Für den kommenden Draft zumindest, weil mittlerweile ist die Trade-Deadline durch bei den meisten Ligen und wer den weggibt, der hat eh keine Ahnung. Isaiah Simmons haben sie sich geholt vor der Saison von den Cardinals, er tradet, auch eine sehr gute Verpflichtung. Also ich finde, gerade in diesem vorderen Teil, Pass Rush und Linebacker, finde ich die Giants echt nicht schlecht. Es überrascht mich tatsächlich, dass sie dann doch so mittelmäßige oder im unteren Mittelfeld stehen, was die Werte betreffen, weil ich finde, die Front 7 ist echt anschaubar eigentlich bei den Giants.
Ja, ja. Ich muss sagen, Simmons war ja dieser Hybrid-Athlet, der in den Draft kam. Bisher hat er jetzt bei den Giants jetzt auch nicht diesen Hype von damals bestätigen können, deswegen ist er bei den Cardinals ja auch getradet worden. Aber natürlich ist immer eine gute, wie ich sagen, Verstärkung. Dann hast du halt, wie du gesagt hast, Okereke. Du hast auch noch einen McFadden auf Linebacker. Das ist wirklich gute Front 7, wie du gesagt hast. Aber bei Linebacker muss ich sagen, da würde ich sagen, da stehen wir den Giants nicht so viel nach. Ich meine, wir haben mit Bentley und Tawai zwei wirklich solide bis wirklich gute Linebacker. Tawai, finde ich, hat sich diese Saison deutlich gesteigert als in den letzten Jahren. Und Bentley sowieso immer wieder einfach eine Säule für die Defense, der natürlich bestimmt auch eine gewisse Führungsrolle ja auch in der Defense einnimmt. Aber wenn wir jetzt mal wir kommen ja auch gleich auf die Cornerbacks zu sprechen. Ich denke, dass die Giants dann schon noch einen kleinen Vorteil haben, allein vom Personal gesehen her, würde ich sagen.
Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Ich würde denen auch den Punkt geben, auf jeden Fall. Nicht so klar sehe ich es dann im Defensive Backfield. Du hast es gerade angesprochen. Ich lese mal kurz die Namen vor. Dory Jackson, Deontay Banks, Jason Pinnock und Xavier McKinney. Das sind die vier Namen in der klassischen Vierer, in einem Vierer Defensive Backfield und uns oder den Giants gegenüberstehen im Endeffekt dann wahrscheinlich Jabril Peppers, Kyle Duggar, Jonathan Jones und wer wird der Vierte sein, was denkst du?
Das ist eine gute Frage. Ich würde dir das jetzt erstmal den Vortritt lassen, weil ich eben anfangen musste. Würde ich dir erstmal sagen,
wen denkst du? Den Vortritt lassen. Ja, ich finde es gerade schwierig. JC Jackson, weiß man nicht so, ob er jetzt wirklich dann wieder spielt. In Deutschland war er nicht dabei. Miles Bryant wäre eine Möglichkeit. Sean Wade wäre eine Möglichkeit. Christian Gonzalez ist natürlich raus. Jack Jones ist entlassen. Ich gehe davon aus, dass es JC Jackson sein wird oder Miles Bryant. Und holen auch gleich ein bisschen weiter aus. Alleine schon, weil man nicht weiß, wer spielt überhaupt im Backfield der Patriots oder auf den Cornerback-Positionen der Patriots, würde ich da schon eher in Richtung Giants tendieren. Würde denen da einen Punkt geben. beziehungsweise aber auch nur bei den Cornerbacks, weil die Safeties, da gehe ich mit den Patriots, da gehe ich mit Kyle Dugger, da gehe ich mit Adrian Phillips, da gehe ich mit Jabril Peppers, der übrigens gegen sein Ex-Team spielt. Also Backfield unentschieden, meiner Meinung nach. Und ja, bevor du jetzt antworten darfst, komplett Defense, die Giants ein kleines bisschen vorne.
Okay. Ich gebe dir da eigentlich größtenteils recht. Im Cornerback-Room würde ich die Giants auch eher vorne sehen, weil sie eine, sagen wir mal so, eingespieltere Einheit sind auch. Bei uns sind halt einfach viele Verletzungen ja dazugekommen und es ist halt einfach schade, dass Gonzo nicht mehr dabei ist. Dadurch, dass wir unser Backfield natürlich auf einem ganz anderen Level nochmal spielen. Und bei Safety, ich meine, ich glaube, ich habe es jetzt schon mehrmals betont in den verschiedensten Folgen, wir sollen Kyle Dugger unbedingt weiter verpflichten. Der braucht den nächsten Vertrag. Es ist schade, dass es bisher noch nicht passiert ist. Ich habe ja gehofft, dass es letzte Woche am besten passiert wäre. Direkt nach unserer Folge, aber keiner hat es anscheinend gehört von den Patriots Officials. Deswegen ist Kyle Dugger noch nicht gesigned worden für die nächste Saison. Aber ja, ich denke overall sprechen die Statistiken ja auch für unsere Defense ein bisschen mehr. Aber was halt einfach der Knackpunkt vielleicht sein wird, ist am Ende halt der Pass Rush, der bei den Giants halt deutlich besser ist als bei uns. Aber ich bin jetzt mal optimistischer als du. Ich gebe Overall Defense den Patriots den Punkt.
Okay, das heißt, ich gebe eher bei der Offense den Patriots so einen kleines Prozentpünktchen mehr und du bei der Defense den Patriots. Ja, da kommen wir am Ende wieder auf selbe hinaus, oder? Es ist immer das Gleiche. Es gibt sich einfach nicht viel. Und wer auch bei den Giants ist, aber nicht als Wide Receiver eingesetzt wird, sondern als Punt Returner, Gunnar Olszewski. Kennen bestimmt so gut wie alle noch aus seiner Zeit bei den Patriots, danach war er bei den Steelers. Ist ein guter Returner auf jeden Fall. Was haben wir noch zu sagen? Wollen wir tippen?
Wollen wir tippen sogar, aber Olszewski wollte ich noch sagen. Ich muss sagen, damals, als er bei uns war, habe ich ihn schon sehr krass gefeiert. Also ich fand das so cool. Ich dachte mir so, man hat ja so ein bisschen so, finde ich, so kleine Julian Edelman-Vibes so gehabt, weil Edelman ja auch früher so als Returner erst gestartet hatte. Aber ja, ich erinnere mich nur, bei den Steelers hat er ja dann so ein paar krasse Fumbles gehabt und ist da ja entlassen worden. Aber ich hoffe mal, dass er gegen uns halt gar nichts reißen wird. Da wäre ich sehr froh drüber, wenn er ganz viele Punt-Catch-Fehler machen würde. Aber kommen wir zum Tippen. Das wird schwierig. Ich werde jetzt mal, ich sag's einfach. Ich tippe ein klassisches 12-9 für die Patriots.
Ja, das ist eine Verdopplung der Punkte vom letzten Spiel, ne?
Ja, ich bin optimistisch.
Du bist optimistisch. Ich sage, wir verdoppeln nicht nur die Punkte vom letzten Spiel, sondern legen noch einen drauf. Wir machen 13 Punkte. Ich glaube aber auch, und so leid es mir tut, ich glaube, wir verlieren. Wir verlieren 13-17. Und ärgern uns über das Spiel und freuen uns dann trotzdem auch ein bisschen über die Draft-Position, weil die Giants dann natürlich nicht nur ein Spiel vor uns sind, oder zwei Spiele vor uns sind, sondern auch den direkten Vergleich vor uns sind. Ja, mir fehlt so ein bisschen das Vertrauen gerade in die Mannschaft, weil man weiß noch nicht mal, wer als auf Quarterback startet. Man weiß nicht, wer auf Cornerback startet. Der Wide Receiver Roop sieht schlecht aus. Die O-Line ist auch sehr löchrig. Da weiß man auch nicht, wer spielt jetzt am Sonntag wirklich in der O-Line. Da sehe ich die Giants ein bisschen gefestigter tatsächlich. Die haben ein bisschen Aufwind, auch durch den Sieg im Division-Duell gegen die Commanders. Ich hoffe auf den Sieg, glaube, wie gesagt, aber 17-13 für die Giants. Und dann geht's auch weiter, ne? Also ist ja nicht so, dass dann die Welt untergeht.
Ja, so ist es. Da hast du richtig gesagt. Ich wenn wir verlieren würden, natürlich mit einem weinenden Auge, weil man halt gegen Tommy DeVito verloren hat. Aber vielleicht auch mit einem lachenden Auge, weil man näher an einen Top-3-Pick gekommen ist. Ich denke, ja, wir sollten nochmal betonen, das ist jetzt nicht der Anspruch, den wir natürlich haben. Man will natürlich jedes Spiel gewinnen. Aber ich denke, in dem Spiel kann es in beide Richtungen einfach gehen. Es sind beides halt Mannschaften, die diese Saison gar nicht überzeugt haben. Und ich denke, wird nicht das schönste Footballspiel, so ähnlich wie halt in Frankfurt von den Patriots allgemein. Aber ich denke, dass unsere Defense irgendwie so ein bisschen das Spiel eng halten wird und dass wir vielleicht ein, zwei Drives hinkriegen werden, um Ryland machbare Field Goals zu ermöglichen, dass wir dann 12-9 gewinnen.
Nehmen wir, würde ich sagen. Gar kein Thema. ja, du hast gerade schon richtig angesprochen. Natürlich ist es nicht der Patriots Way of Life, absichtlich irgendwas zu verlieren. Ich will das Wort Tanken jetzt gar nicht in den Mund nehmen. Natürlich wollen wir gewinnen. Ich will auch gewinnen. Aber ich denke da auch ganz nüchtern und praktisch und sage, wenn wir verlieren, haben wir wenigstens einen weiteren Schritt Richtung Top-Pick gemacht. Ich meine, da gibt es immer noch Namen wie Caleb Williams oder Drake May. Ich bringe ja schon oft den Joke maybe next year. Von daher würde das dann immerhin so ein bisschen unterstützen. Ne? Also wenn wir jetzt natürlich irgendwie 6 und was, wir haben 10 Spiele bis jetzt, ne? Wenn wir jetzt 6 und oder 4 und 6 stehen würden oder 5 und 5, dann wäre mir das, dann will ich auch definitiv gewinnen, ne? Weil dann ist auch, egal ob du an Pick 13 oder an Pick 18 pickst, das ist dann völlig egal. Aber wenn du jetzt schon kurz davor bist und kannst dir vielleicht einen Top-Quarterback für die Zukunft sichern, der eine ganze Ära vielleicht prägt, der die ganze Franchise rumdreht, dann nehme ich auch das gerne in Kauf, dass es passieren kann, dass wir gegen Tommy DeVito verlieren, ne? Um das doch mal aufzugreifen.
Das aber italienische Phänomen.
Das ist das italienische Phänomen, genau. Der Italian Stallion der Giants.
Ich wollte die ganze Zeit vermeiden, das zu sagen, aber danke, dass du es getan hast. Du musst die ganze Zeit daran denken, einfach. Die ganze Zeit.
Aber der Italian Stallion war ja in Philly, ne? Das ist.
Genau.
Genau. Nee, wie gesagt, also wir wollen nicht verlieren, aber wenn es passiert, dann ist es so. Und dann nehmen wir natürlich den kleinen Benefit in Sachen Draft-Reihenfolge mit. Gut, ich würde sagen, wurde schon wieder ein bisschen länger. Wir haben uns wieder verquatscht. Aber
wir sind einfach.
Ja?
Wir beide einfach immer direkt, wir verquatschen uns immer. Also das hat man letzte Folge, denke ich, auch gemerkt.
Ja. Genau. Goodie. Ich würde sagen, wir machen Sack zu.
Genau.
Das war ein innerliches Blumenpflücken.
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund.
Und dann würde ich sagen, auf jeden Fall schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und dann gucken wir, was am Sonntag dabei rauskommt.
Schauen wir mal, was wird.
Ganz genau. Hier, macht's gut. Ciao.